Der HRW-Podcast der Wissenschaft. In dieser Folge: Digitale Spaltung, wie Roboter uns benachteiligen können. Hallo und herzlich willkommen beim HRW-Podcast der Wissenschaft. Ich bin Olaf Brinkmann, schön, dass ihr wieder dabei seid. Bestimmt habt ihr schon mal gehört, dass Medizin lange Zeit häufig nur an Männern erforscht wurde. Für Frauen und Kinder kann das Nachteile haben. Vielleicht erstaunt es euch, wenn ich euch sage, dasselbe gibt es auch bei Robotersystemen, die uns mehr und mehr im Alltag unterstützen. Wie das kommt, wie wir das bemerken können und was das für Auswirkungen für die Einzelne bzw. den Einzelnen und auch für die Gesellschaft hat, das weiß mein heutiger Gast. Es ist Professor Dr. Caroline Strassmann. Sie gehört an der HRW zum Institut Informatik und hat zu diesem Thema geforscht. Hallo Caroline, schön, dass du da bist.
Hallo, ja, schön, dass ich hier sein darf.
Caroline, du weißt ja, wir fangen erstmal an mit einem kleinen Spiel, dann können dich unsere Gäste auch ein bisschen privat kennenlernen. Ich stelle dir einige Fragen und du wählst zwischen zwei Antworten, okay?
Okay, machen wir.
Schokolade oder Kekse?
Am besten Kekse mit Schokolade. Also wahrscheinlich Schokolade schon, ja.
Neubau oder Altbau?
Altbau.
Früh- oder Spätaufsteherin?
Spät.
Spät. Ich auch.
Ja, eher Nachtmensch als morgens. Ja.
Caroline, erzähl mal kurz, du hast seit März 2024 die Professur für digitale Infrastruktur sowie Geschäfts- und Prozessmanagement im E-Commerce inne. Was lernen Studierende denn bei dir?
Genau, also das ist so lang, wie der Titel auch ist, so vielfältig ist auch das, was Studierende da lernen können. Also ich würde es zusammenfassend beschreiben, dass ich eben verschiedene digitale Infrastrukturen, wie der Titel sagt, in die Integration von E-Commerce-Bereich betrachte und da vor allem das menschzentrierte Vorgehen in den Vordergrund stelle. Also beispielsweise beschäftigen wir uns mit Modulen sowas wie, kann man denn jetzt eine Webseite, einen Online-Shop oder gängige Plattformen, die jetzt irgendwie digital sind, gestalten und so gestalten, dass sie eben den Bedürfnissen von den Leuten, die es benutzen sollen, dann auch entsprechen. Das geht aber natürlich über die klassische Webseite hinaus, und das hattest du ja in der Moderation auch schon angeteasert, beschäftige ich mich viel auch mit sozialen Robotern, virtuellen Assistenzsystemen, also wie Sprachassistenten, wie ich es denn auch so nutzen kann, dass es einen gesamtgesellschaftlichen guten Einfluss hat und nicht nur alleine zum Kauf anregt, sondern wirklich gesamtgesellschaftlich da sinnvoll eingesetzt wird.
Und du hast gerade schon von den Robotersystemen gesprochen, an denen du forschst. Kannst du da mal ein paar Beispiele machen? Wo begegnen mir solche Systeme im Alltag?
Also Roboter sind natürlich generell erstmal vielfältig. Also ich beschäftige mich mit sogenannten sozialen Robotern oder Service-Robotern, die meistens in der Interaktion und im Service-Bereich mit Menschen stehen. Normale Roboter sind ja heute das klassische Staubsaugerroboter, Rasenmäherroboter wahrscheinlich in vielen Haushalten tatsächlich auch schon zu finden. Ansonsten gibt es aber auch immer häufiger in Geschäften beispielsweise auch schon wirklich, ich weiß nicht, Pepper, das ist so ein humanoider Roboter, der so ein bisschen menschenähnlich aussieht, der wird tatsächlich häufiger auch schon eingesetzt. Oder es gibt auch andere Formen von Robotern. In Restaurants kennt man das mittlerweile tatsächlich auch schon, dass es zum Beispiel so Lieferroboter gibt, die einem dann das Essen auf einem Tablett bringen. Also das sind eben alles Systeme, die den Service auch verbessern können, weil wir natürlich in vielen Branchen tatsächlich auch einen Fachkräftemangel haben, wo dann solche Systeme helfen können.
So, und jetzt sagst du, Computer sind nicht neutral. Was meinst du damit?
Genau, das ist ja tatsächlich häufig die Annahme, dass wir denken, naja gut, das ist ja eine Technologie, die kann ja nicht beeinflusst werden, wie es jetzt Menschen können, die dann emotional werden oder die einfach vielleicht eine Vorliebe für bestimmte Dinge haben oder manchmal nicht rational, sag ich mal, handeln. Dann denkt man immer erstmal, Maschinen sind nicht so. Das ist aber tatsächlich nicht so, weil natürlich Maschinen menschengemacht sind und da dann tatsächlich auch Daten natürlich von Menschen drin stecken, die dazu führen, dass eben sich auch solche, ja, wir nennen das Biases, also Voreingenommenheiten, die bei Menschen bestehen, tatsächlich auch sich in die Daten, mit denen Maschinen handeln, übertragen können. Das hat ganz verschiedene Grundlagen natürlich. Also zum einen kann beispielsweise das Datenset, also die Daten, mit dem ich so eine Maschine, die jetzt beispielsweise irgendwas entscheidet oder ein Spracherkennungssystem oder ein visuelles Erkennungssystem, was eben über eine Kamera was erkennt. Dafür braucht man ja erstmal eine große Masse an Daten, um das überhaupt zu trainieren, damit es funktioniert. Und da können sich natürlich Fehler einschleichen, sowohl alleine bei der Auswahl der Daten, also wen nehme ich überhaupt dabei. Also das hängt dann vielleicht auch oft damit zusammen, wer sind die EntwicklerInnen? Typischerweise, klassisch waren es zumindest sehr lange Zeit, weiße junge Männer, die das trainiert haben, die dann natürlich bestimmte Merkmale einfach mitbringen, sodass andere Merkmale von Personen fehlen. Und das kann natürlich aber auch sein, dass sich unbewusste Voreingenommenheiten, die Menschen haben, auch in solche Systeme übertragen. Das liegt dann halt so unterschwellig in diesen Daten drin. Ja.
Und was hat das für Folgen? Wozu führt das? Oder wozu kann das führen?
Das kann natürlich dazu führen, dass es dann halt für eine große Masse an andere Personen, also jetzt in dem Fall Frauen, schwarze Menschen, Kinder, Menschen mit einem speziellen Dialekt oder ähnliches, dann nicht gut funktionieren einfach und die Technologie dann nicht gut genutzt werden kann, obwohl sie theoretisch gut funktioniert. Und das hat natürlich totale Folgen, je nachdem, was das für eine Technologie ist und was ich damit machen möchte oder auch muss sogar.
Und ihr habt dann auch untersucht, was das mit den Menschen macht, wenn Technik bei ihnen scheinbar nicht funktionieren will. Was habt ihr euch da genau überlegt und angeschaut?
Genau, wir haben dazu ein Virtual Reality Experiment oder sogar zwei gemacht, auch mit unseren Studierenden tatsächlich. Also es waren jeweils zwei Bachelorarbeiten, wo die Studentinnen dann eben entsprechend erarbeitet haben, was macht das denn, wenn ein sozialer Roboter, also auch Pepper, nur in virtueller Form, bei einem Menschen sehr gut funktioniert und bei einem Menschen eben nicht gut funktioniert. Und die Aufgabe, die die Menschen, es waren immer zwei Personen, die gemeinsam mit dem Roboter in einer Bibliothek interagiert haben. Und die hatten beide die Aufgabe, dass sie Bücher in verschiedene Kisten sortieren sollten. Und Pepper hat ihnen dabei geholfen, dass er gesagt hat, welche Kategorie die Bücher haben. Und dann musste man das einsortieren. Dazu musste man das Buch vor Pepper halten. Dann hat Pepper eben gesagt, ja, okay, das Buch gehört jetzt in folgende Kategorie. Und dann konnten die Personen das in Kisten legen. Und bei einer Person hat es zu 90% gut funktioniert und bei der anderen Person hat es eben in den meisten Fällen nicht funktioniert. Und was da tatsächlich rausgekommen ist, ist so ein bisschen unterschiedlich. Also in dem einen Experiment kam tatsächlich raus, dass die Personen, wo es nicht gut funktioniert hat, sich selber stärker die Schuld zuschreiben und eben sagen, naja gut, ich habe das irgendwie falsch gemacht. Das war aber gar nicht der Fall. Und was aber traurigerweise, aber interessanterweise auch herauskam, ist, dass die andere Person, die beobachtet hat, dass es für die andere Person nicht funktioniert, die Person auch schlechter bewertet hat, also gesagt hat, die ist weniger kompetent. Ja. Das sind erste Forschungsergebnisse, wobei sich das einreiht natürlich in ein größeres Bild. Also wir sind ja nicht die einzigen ForscherInnen, die sich damit beschäftigen. Prinzipiell ist es so, dass eigentlich das in den wenigsten Fällen wirklich erkannt wird, dass der Roboter das Problem ist. Aber es ist natürlich gesamtgesellschaftlich total schlimm, wenn das so funktioniert und man nicht weiß, dass tatsächlich die Technologie das Problem ist, sondern dass immer auf die Person, für die es nicht funktioniert, attribuiert wird und andere die Person abwerten und ich selber eben mich selber auch abwerte und sage, ja, ich bin schuld, weil ich habe es irgendwie falsch gehalten beispielsweise.
Unser Podcast-Titel heißt ja Digitale Spaltung. Da haben wir jetzt schon mal ein Gefühl dafür bekommen. Aber was bedeutet diese digitale Spaltung vor einem gesellschaftlichen Hintergrund?
Ja, auch das haben wir unter anderem eben in Fokusgruppen untersucht. Und das ist auch tatsächlich einige der häufigen Coping-Strategien, dass die Leute sagen, hey, ich nutze es dann einfach nicht mehr. Dadurch, dass wir aber technologische Systeme gar nicht aus unserem Alltag wegdenken können und sich das immer verstärken wird, müssen wir da stark dran arbeiten, weil sonst schließen wir halt einfach eine große Gruppe von Personen aus. Und also jetzt gerade bei diesem Algorithmic Bias betrifft das häufig Gruppen, die sowieso schon in der Interaktion auch zwischen Menschen von Diskriminierung betroffen sind. Und das ist natürlich ein totales Problem, weil es der Inklusion, die wir hoffentlich als aufgeschlossene Gesellschaft eigentlich anstreben wollen, natürlich total entgegenwirkt und da eine Kluft zwischen Personen bilden.
Ihr macht ja auch das Projekt Ruhrbots und da spielt das ja auch alles mit rein. Kannst du aber noch mal kurz erklären, was ist denn das Projekt Ruhrbots?
Das ist ein Kompetenzzentrum, was vom BMBF gefördert wurde oder gefördert wird immer noch. Es läuft jetzt noch so ungefähr ein Jahr. Und wir beschäftigen uns damit, wie wir soziale Roboter bedarfs- und diversitätsgerecht in die Stadtverwaltung der Metropole Ruhr integrieren können. Speziell fokussieren wir uns da auf Bibliotheken. Das erklärt jetzt vielleicht auch das Bibliotheksszenario von vorher. Und wollen eben schauen, wie wir wirklich mit dieser Diversität hier im Ruhrgebiet umgehen können und wie die Systeme da ja gut drauf reagieren, welche Probleme es noch gibt, wie man das eben angehen kann und was man tun kann, damit wirklich jeder dann entsprechend auch in der Lage ist, den Roboter zu nutzen und da keine Ungleichheiten entstehen.
Ein ganz, ganz spannendes Forschungsthema, Caroline. Vielen Dank schon mal bis hierher. Jetzt lass uns mal noch auf den Claim der HRW schauen. Der heißt ja Never Stop Growing und dafür haben wir hier im Podcast das Format Never Stop Growing und Du. Dafür stelle ich dir jetzt 3 Fragen und du antwortest bitte ganz kurz und spontan, was dir einfällt, ja?
Mhm.
Ihr forscht ja direkt bei euch in der Region. Wie tragt ihr damit zu Wachstum bei?
Wir sind dann hier in der Region hoffentlich eine gute Anlaufstelle für BürgerInnen, dass sie zum einen einfach die Technologie ausprobieren können und dadurch neue Ideen bauen können und hoffentlich vielleicht dann auch ja für ihre eigenen Anwendungsfälle, Unternehmen oder auch Neugründungen Ideen bekommen, wie sie die Technologie dann auch nutzen können. Ja.
Mhm. Wann ist Wachstum möglich und wann vielleicht auch nicht?
Also anschließend an das, was wir gerade besprochen haben, ist Wachstum für mich immer dann möglich, wenn möglichst alle Personengruppen integriert sind und Personen dadurch positive Emotionen erleben. Also sowas wie Ausgeschlossenheit oder irgendwie negative Erfahrungen entsprechend nicht entstehen, weil das natürlich Hemmnisse sind, die nicht zu Wachstum beitragen. Mhm. Wenn ich sozusagen mich alleine fühle, ausgeschlossen von der Gesellschaft fühle, meine Kompetenzen nicht nutzen kann, dann ist Wachstum schwierig.
Und wie schafft die HRW die Rahmenbedingungen für Wachstum?
Die HRW schafft das, indem wir sehr agil und schnell ausprobieren, was gut funktioniert und was nicht. Also da wirklich auch aus verschiedenen Ebenen entsprechende Ideen entstehen können und dann ja einfach mal Projekte probiert werden können und es da entsprechende Instrumente für gibt.
Caroline, vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch. Dankeschön.
Gerne.
Zum Schluss noch ein Hinweis, liebe Hörerinnen und Hörer, unseren Podcast findet ihr auf allen gängigen Podcast-Portalen. Wenn euch unsere Folgen gefallen, dann unterstützt uns und teilt die Episoden kräftig. Bestimmt gibt es Kommilitoninnen und Kommilitonen oder Kolleginnen und Kollegen, die ebenfalls gerne reinhören und für die diese oder frühere Folgen spannend sein könnten. Hinterlasst uns gerne auch ein Like oder eine Rezension, da freuen wir uns drüber. Für all das sagen wir Danke und jetzt sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Olaf Brinkmann.